Es war einfach ein Lernprozess. Das war vor allem Trial and Error, weil wir sind keine professionellen Programmierer gewesen. Ich bin ein Zirkusartist und wir hatten eine tolle Idee. Und so wie Elon Musk kein Auto gebaut hat und alle gesagt haben, das ist unmöglich, und er hat es, glaube ich, gerade deswegen geschafft, weil er nicht wusste, dass es unmöglich ist. Das Problem ist einfach die Physik. Wenn ich einen Industrieroboter habe, dann hat er einen Endarm oder ein Tool, ein Werkzeug, zum Beispiel eine Lackierpistole oder einen Greifarm oder einen Vakuumknopf. Und wir haben da eine 4,5 Meter lange Stange angebracht. Und laut dem Hebelgesetz wirkt das Gewicht natürlich bei 2 Metern auf das Doppelte, bei 3 auf 3, bei 4 auf 4. Und zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, 75 Kilo gewogen, und bei 3 Metern ist uns tatsächlich der Roboter ausgestiegen. Also der Roboter war nicht möglich, mein Gewicht weiter zu verarbeiten.
Never waste a good crisis. In diesem Sinne, hallo, herzlich willkommen beim Chaos Monkey Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Chaos Monkey Talk. Mein Gast heute ist ein etwas anders gearteter Gast. Vielleicht möchte ich sagen, er ist Akrobat. Er arbeitet als Akrobat unter anderem auch an einem Industrieroboter. Und wir treffen uns in einem etwas anderen Ambiente, nämlich in einer Wohnung in Leipzig, die sehr individuell ausgestattet ist. Martin Riedel, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf.
Martin, wir haben uns kennengelernt in Ludwigslust. Kleine Kunst im großen Park, wo du im Jahre 2018 deine Performance gezeigt hast. Und diese Aufzeichnung habe ich jetzt auch nochmal ausgespielt, und anscheinend diese alte Aufzeichnung immer noch die Menschen dementsprechend begeistert. Welche Gedanken hast denn du noch an Ludwigslust?
Also ich kann mich noch sehr gut erinnern. Ich bin immer sehr dankbar an die Leute, die solche Festivals veranstalten, weil ohne die gibt es das Podium nicht. Also die sind eigentlich die Macher. In dem Fall Herr Harald Böhlmann, der das initiiert hat. Und meine Erinnerung ist, dass es 3 Shows an einem Tag waren, auf Rasen vor einer unglaublich schönen Architektur. Und es fing dann bei besagter Aufzeichnung, die du gesehen hast, an zu regnen. Und da musste ein bisschen die Sicherheit natürlich in den Vordergrund rücken. Ich konnte ein paar Tricks nicht spielen, weil der Boden etwas nass war. Und ich habe es einfach genossen, weil ich jede Aufführung für mich genieße. Auch im Backstage waren sehr viele Künstlerkollegen, die ich teilweise schon kannte, und man dann im Prinzip wieder manchmal sich 5 Jahre lang nicht sieht und auf einmal austauschen kann und ein bisschen die Familie, wie die Familie trifft.
Das Spannende ist, du gerade sagst ja, Künstlerkollegen, teilweise 5 Jahre nicht gesehen. Was zeichnet denn eigentlich das Leben, das Künstlerleben aus? Noch dazu als Artist. Ich weiß ja nicht, ob das unterschiedlich ist, aber ein Maler hat vielleicht ein anderes Leben als jetzt du als Akrobat.
Also im Zirkus sagt man ja auch, man trainiert eine Disziplin. Das ist ein guter Ansatz. Und das bedeutet auch, dass man dafür Disziplin braucht. Gerade weil man ja viel unterwegs ist, ist es häufig so, dass man sich Rituale setzen muss. Viel, viel wichtiger als vielleicht als Maler, wo man ein Atelier hat, in das man immer gehen kann, bin ich, wenn ich auf Tour bin oder unterwegs bin, habe ich immer unterschiedliche Szenarien, an die ich mich anpassen muss. Es verlangt eine größere Flexibilität und das auch wiederum mehr Disziplin. Es ist ein tägliches Regime von Training, in meinem Fall auch natürlich das Achten auf gesunde Ernährung, guten Schlaf. Also man muss im Einklang mit sich, mit dem Körper sein. Und man muss auch auf Zeichen hören und wissen, wann kann man was machen und vor allem auch, wann darf man es nicht. Und als Artist gehört wie zu jedem Beruf eine Ausbildung, weil man kann es nicht einfach bringen. Also man hat vielleicht die Grundlagen, also wir sind alle Menschen, wir haben Arme, Ohren, Augen, aber die müssen wir lernen zu koordinieren und im richtigen Moment das Richtige damit zu machen. Und das ist ein Artist für mich.
Wie bist denn du eigentlich zur Artistik gekommen? Weil du ja gerade auch gesagt hast, Arme, Hände dementsprechend koordinieren, das sind ja sehr komplexe Bewegungsabläufe. Also wenn ich mich dort an Ludwigslust erinnere, Das ist ja Hochleistungsartistik und Körperbeherrschung. Wie kommt man auf den Gedanken, sich diesem Metier zu verschreiben?
Ich hatte immer zwei Träume als Kind schon. Das war Zirkusartist und Hubschrauberpilot. Ich weiß nicht warum. Es war wie eine Berufung. Also manchmal fühlt man sich berufen oder man fühlt sich dahin gezogen. Ich war in der Grundschule ein kleiner Rebell mit viel Verlangen nach Aufmerksamkeit, der Klassenclown. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen durch mein Leben gezogen. Und dann habe ich einfach das, was ich eh schon getan habe, weitergeführt und bin dem gefolgt. Also ich habe versucht, mich nicht meiner Natur zu widersetzen. Und so bin ich Artist geworden. Und die physische Arbeit, also das Training, das ist eigentlich nur etwas, was dazu kam. Das ist ein Beiwerk. Und für mich, ich sehe das mittlerweile einfach als Pflicht oder als Verpflichtung, dass wenn ich diese Darbietung machen möchte oder als Artist arbeiten, dann gehören gewisse physikalische Grundlagen oder biomechanische Grundlagen dazu, ein Spagat, ein Handstand, Akrobatik. Und ich hatte das Glück, dass meine Mutter, als ich klein war, schon Turnunterricht gegeben hat. Also sie hatte eine kleine Turngruppe und Aerobic-Gruppe und die musste mich mitnehmen, als ich zwei war. Und so hing ich mit zwei schon am Reck. Also es gab ein bisschen begünstigende Umstände, würde ich mal sagen, weil wir haben auch immer viel Glück im Leben.
Na gut, das Glück haben wir alle irgendwo vielleicht, wenn wir es erkennen. Das ist ja jetzt nicht dieses materielle Glück, sondern es ist ja einfach dieser Schicksalsmoment, dass wir ihn erkennen und etwas wahrnehmen können, was wir dann dementsprechend ausleben. Und beim Hubschrauberpiloten hast du ja gerade gesagt, dass das deine zweite Intention war. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was du gegenwärtig ja dann auch professionell dementsprechend vorbereitest für dich, ja?
Genau, also es ist einfach der Übergang oder die Voraussicht, die Vorausschau, dass man körperlich irgendwann an seine Grenzen kommt und ich möchte in der Lage sein, das, was ich mache, in einem Maximum an Performance, Maximum an Leistung auszuüben. Und wenn das nicht mehr möglich ist, möchte ich das meinem Körper auch nicht zumuten. Mhm. Und da sage ich direkt meinem Körper, also ich rede nicht von mir selber, sondern einfach von dem Körper, von den Organen und den Gelenken, die ja jeder Mensch hat und die haben gewisse Halbwertszeiten, wie auch eine Maschine oder manche Dinge verlieren die Garantie nach gewisser Zeit. Und ich möchte einfach nicht in 10 Jahren sagen, ach, hätte ich doch vor 10 Jahren mal mir überlegt, was ich jetzt mache, sondern das mache ich eben nun. Und ich bin auch sehr froh, dass mir das nicht verwehrt wird, dass ich die Voraussetzungen habe, um Pilot werden zu dürfen. Ich möchte später für die Luftrettung fliegen, also für Krankenhäuser. Und bin jetzt habe die Privatlizenz für den Hubschrauber im Februar erworben und bin jetzt schon in der Ausbildung für die Berufslizenz und denke, dass ich alles in allem vielleicht so in 5, 6 Jahren dann als Berufshubschrauberpilot arbeiten kann und dann auch in diesem Zeitraum die Artistik wahrscheinlich langsam ein bisschen abebben muss, um meinem Körper die anderen 40 Jahre auch noch das zu geben, was er verdient hat und nicht irgendwie dann 40 Jahre humpeln zu müssen bis in mein Rentenalter.
Aber da ich ja selber auch aus der Fliegerei komme, weiß ich ja, welche Disziplin notwendig ist, um einfach eine dementsprechende Ausbildung zu machen zur Fliegerei. Und da kommt dann das zurück, was du gerade gesagt hast, nämlich Disziplin. Also neben deinem täglichen Programm, was du hast, von Training für deine Akrobatik oder auch die Aufführung, dann eben noch die Hubschrauberausbildung zu machen, das ist schon eine, ich sag mal, nochmal eine Sache für sich. Ich möchte aber den Bogen mal gerne schlagen auf das, was ich in Ludwigslust gesehen habe, was auch bestimmte Zuschauerinnen und Zuschauer in den Social Media gesehen haben, nämlich deine Arbeit an einem Industrieroboter. Das ist ja etwas ganz Spezielles. Also uns hatte das total berührt, dass ein Akrobat am Industrieroboter arbeitet und dort eine choreografierte Arbeit, würde ich es mal jetzt als Laie irgendwie so ausdrücken. Wie kamst du dazu auf den Gedanken, dort am Industrieroboter zu arbeiten?
Das ist eine sehr gute Frage. Also vorerst muss ich vorweggreifen, das ist ein bisschen länger ausholen. Die Idee ist initiiert von Uli Kahlertz. Das ist ein ganz berühmter Straßenkünstler und Erfinder. Der hat vor über 10 Jahren schon ein Projekt in Luxemburg gemacht mit Industrierobotern. Und der Roboter selber ist nicht unsere Erfindung, das ist natürlich ein Roboter aus der Industrie selber. Der wird dann erworben und der wird ein bisschen modifiziert, damit der unseren Ansprüchen gerecht wird. Und 2015 war ich in Freiburg, da gibt es eine Künstlerkulturbörse, wo Künstler sich vermarkten können und von Veranstaltern eingekauft werden mit ihren Darbietungen. Und Kollegen haben mich diesem Uli Kahlert vorgestellt und sagten, ja, hier, das ist ein Mastertist, wir haben gehört, du suchst da jemanden für so ein Projekt. Dann dreht er sich um und sagt, ja, hallo, mein Name ist Uli, hast du nächste Woche Zeit? Ich habe da so einen Roboter und da will ich so eine Stange dran machen, kannst du das? Dann habe ich naiv wie ich war, wusste ich ja nicht, auf was ich mich einlasse. Also rückwirkend kann man immer versuchen, alles irgendwie eine Deutung zu geben, aber zu dem Zeitpunkt, ehrlich gesagt, habe ich einfach nur ja gesagt und war interessiert. Also die Kuriosität hat mich eigentlich dazu gebracht. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt in der ersten Probe, dass das ein unglaubliches Potenzial hat. So wie man manchmal einen Musiker, der einen Lied anspielt, merkt, oh, das wird ein Welthit. Das merkt er in dem Moment. Und dann hat es 4-5 Jahre gedauert, wie ein normaler Entwicklungsprozess für etwas, was man wirklich, wo man, ich sage mal, man macht Schritte in den Neuschnee und jeder Schritt in den Schnee ist schwer, aber auch den Fuß rauszuziehen ist schwer. Bis wir diesen Entwicklungsprozess durchgemacht haben, Research betrieben, Material gefunden, das hält, viel programmiert, viel ausprobiert und viel einfach feststellen müssen, also lernen. Es war einfach ein Lernprozess und das war vor allem Trial and Error, weil wir sind keine professionellen Programmierer gewesen. Ich bin ein Zirkusartist und wir hatten eine tolle Idee. Und so wie Elon Musk kein Auto gebaut hat und alle gesagt haben, das ist unmöglich, und er hat es, glaube ich, gerade deswegen geschafft, weil er nicht wusste, dass es unmöglich ist.
Du sagst zwar jetzt so einfach Trial and Error, aber was waren denn für dich, für euch die Herausforderungen auf einmal, dass deine Stange am Industrieroboter war und dass du ja so schön beschrieben hast, also quasi nicht nur den Fuß in den Schnee setzen, sondern auch rausziehen. Was war denn dieses Erleben? Was war dort anders? Was war dort etwas, was euch ja vielleicht eben behindert hat, weil man das rauszieht? Das hängt ja dann irgendwie,
ja. Ja, es ist ein sehr guter Fokus, den du setzt. Das Problem ist einfach die Physik. Wenn ich einen Industrieroboter habe, dann hat er ja ein Endarm oder ein Tool, ein Werkzeug, zum Beispiel eine Lackierpistole oder ein Greifarm oder ein Vakuumknopf. Und wir haben da eine 4,5 Meter lange Stange angebracht. Und laut dem Hebelgesetz wirkt das Gewicht natürlich bei 2 Metern auf das Doppelte, bei 3 auf 3, bei 4 auf 4. Und zu dem Zeitpunkt habe ich, glaube ich, 75 Kilo gewogen und bei 3 Metern ist uns tatsächlich der Roboter ausgestiegen. Also der Roboter war nicht möglich, mein Gewicht weiter zu verarbeiten. Und dann war die erste Aufgabe für mich, mein Körpergewicht zu reduzieren, so dass ich aber trotzdem noch die Kraft behalte, um an dem Requisit zu arbeiten. Das zweite Problem ist, ein Requisit zu finden, was auf 4,5 Metern mit trotzdem dann bei 3 Metern 200 Kilo keine Schere, also die Scherkräfte aushält und nicht bricht. Das heißt, wir mussten sehr lange mit vielen Materialherstellern uns hin und her schlagen, um das richtige Material zu finden, sind dann auf einem sehr hochwertigen Flugzeugcarbon letzten Endes gekommen. Was natürlich auch sehr kostspielig ist, und man hat auch da Versuche gemacht und dann ist auch vielleicht mal was kaputt gegangen. Also wie das immer im Entwicklungsprozessen ist, dass man am Anfang sehr viel investieren muss. Und wir mussten einfach auch gewisse komplette Methodiken und Systeme für uns selber entwickeln, die es vorher nicht gab, vor allem Sicherheitsstandards. Also wie erarbeite ich mir so ein Programm, so dass mir nichts passieren kann und so dass auch auf Dauer anderen nichts passieren kann, dass, wenn zum Beispiel jemand aus dem Publikum die Bühne betreten würde, der Roboter die Person nicht gefährdet. Also es waren ganz, ganz viele Aspekte, die gleichzeitig auf uns eingetroffen sind, und das eine hat dann wieder ein neues Problem erzeugt und umgekehrt. Ja.
Habt ihr denn schon bei den ersten Tests mitgekriegt, auf welche Komplexität ihr euch dort einlasst? Weil du ja gerade so ein paar Sachen angesprochen hast, wie also ich selber darf nicht verletzt sein, aber ein Zuschauer, der durch was auch immer unvorsichtigerweise oder einfach tralali, tralala auf die Bühne kommt, war euch das bewusst, was dort an großen Herausforderungen ist? War das ersichtlich?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, wir hatten einen Fokus oder wir sind von gewissen Konsequenzen ausgegangen. Aber wenn man experimentiert oder neue Dinge ausprobiert, dann tun sich natürlich auch Probleme in dem Prozess erst auf. Und die muss man dann lösen. Und das ist eigentlich das Schöne an einem Lernprozess, dass man neue Probleme findet oder erfindet, kreiert und diese ja auch etwas Tolles haben. Also im Erfindungsprozess, wenn ich ein Problem schaffe, muss ich eine Lösung dafür finden. Und das ist was Tolles, weil das eine der schönsten Formen des Lernens eigentlich ist. Wären wir uns vorher aller Konsequenzen bewusst gewesen, ist das wie mit dem Autobauer, dann hätte er nie das Auto angefangen zu bauen. Von daher kann ich das nur beneinen. Also nein, wir waren uns dessen nicht bewusst.
Das hört sich trotzdem immer noch relativ einfach an, nach dem Motto, wir haben es denn ausprobiert, dann erkannt. Aber wie viele Stunden pro Woche, pro Monat oder pro Tag habt ihr denn eigentlich gearbeitet an dieser Thematik, um das zu erfassen und auch diesen Trainingszustand? Weil du sagtest, du musstest dein Gewicht reduzieren. Ganz andere akrobatische Herausforderungen, die da gestellt waren.
Ja, das Problem ist, dass der Roboter wiegt 3,5 Tonnen. Das ist ein sehr schweres Requisit. Eigentlich wie ein Elefant früher. Und mit dem Requisit dran braucht er eine Raumfläche von 20 mal 20 mal 20 Meter. Also einen riesengroßen Kubus. Und er braucht 63 Ampere Starkstrom. Eine ebene Fläche, die 3,5 Tonnen hält. Der Raum müsste beleuchtet und beheizt sein. Also eigentlich fast unmögliche Bedingungen für ein innovatives Projekt, ein Startup, was eigentlich normalerweise in einer Garage anfängt. Und so haben wir immer in Projektphasen gearbeitet, weil das nur die einzige Möglichkeit war. Und wir hatten das Glück, dass uns Leute da helfen konnten oder wir Räume gefunden haben. Der eine Raum, der war dann aber mal nicht beheizt. So haben wir halt dann im Dezember mal bei 2 Grad geprobt. Das ist natürlich, das sind interessante Bedingungen und Erfahrungen. Wir haben nie kontinuierlich jeden Tag daran gearbeitet, sondern immer so in 2-Wochen-Blöcken, weil es auch dann wie eine gesunde Denkpause brauchte. Also man hat einfach nach 2 Wochen gemerkt, es geht nicht weiter, man muss einfach das kurz verdauen wie ein deftiges Essen, weil es ja so viel Neues war. Und so haben wir das auch gemacht und dann haben wir uns wiedergefunden und wieder gearbeitet. Da kamen neue Ideen zusammen. Und das Training für mich lief ja permanent weiter. Also ich trainiere unabhängig davon jeden Tag mindestens 2 Stunden. Das ist so ein Haltungstraining. Und dann für den Roboter, wenn gewisse Anforderungen hinzukamen, haben wir dann halt Sequenzen programmiert. Und das ist das Gute. Man kann natürlich dann einfach ein Segment programmieren und das dann erarbeiten und dann auch so Trainingsprogramme machen. Das heißt, man programmiert es vielleicht erstmal auf der halben Geschwindigkeit und probiert es aus, wie fühlt es sich an, macht das 2 Tage so und dann arbeitet man sich langsam daran, wie beim Führerschein auch oder beim Autofahren oder Fahrradfahren, wenn man das lernt, dann fährt man nicht gleich mit 40 km/h den Berg runter, sondern schaut erstmal und gewöhnt sich langsam an die höheren Geschwindigkeiten, bis man dem gewachsen ist. Ja.
Ich habe ja Anfang der 80er Jahre die ersten automatisierten Führungssysteme in der Luftfahrt mit eingeführt. Und die große Herausforderung war gewesen, natürlich die Menschen dran zu gewöhnen, an die Arbeit mit der neuen Technik. Weil analoge Arbeit ist etwas ganz anderes, als wenn ich jetzt in einem automatisierten System, wo alles in Echtzeit dementsprechend war. Gibt oder gab es für dich denn auch diese Unterschiedlichkeit in der Arbeit, ob ich jetzt so Artistik mache oder ob ich Artistik an dem Roboter mache. Also sprich, etwas, wo du vollkommen umschalten musst und dich auf eine vollkommen neue Rolle einlassen musst.
Ja, unglaublich. Also du hast es eigentlich schon auf den Punkt getroffen, aufgrund deiner eigenen Erfahrung vermutlich. Und das ist eine Erfahrung, die viele Menschen nicht machen können und das auch nicht machen sollten, weil das ist ein sehr intensiver Prozess, Und wenn man dem nicht aufgeschlossen genug ist, dann kann das, glaube ich, auch den Menschen in einer Form verletzen. Gar nicht physisch, sondern eigentlich psychologisch. Und das, so ist es mir auch ergangen. Ich finde es eine sehr intime und eine sehr gute Frage. Ich möchte ja auch gerne mit einem Beispiel beantworten. Wir hatten 2 Wochen Proben mit dem Roboter und ich bin jeden Tag zum Programmierer, zu Ulik gegangen und habe ihm gesagt und gebeten, Ulik, du darfst den Roboter nicht jedes Mal umprogrammieren, ohne mir das vorher zu sagen. Der ist wieder höher, der ist wieder schneller, der ist da an der Stelle nicht an der richtigen Position. Und ich bin böse auf ihn geworden. Und nach einer Woche hat er gesagt, nein, ich habe den Roboter nie geändert. Und dann habe ich festgestellt, dass ich jedes Mal anders war. Also die Eigenwahrnehmung war anders. Und das hat mir sehr viel von meinem Ego genommen und mich sehr demütig gemacht. Und das ist eine der größten Lektionen, die ich von der Arbeit mit einer Automatisierung mitnehme. Und das ist auch etwas, was ich hier in dem Podcast das erste Mal so teile. Also das ist was sehr, sehr Intimes, wo man auch in Zukunft vorsichtig mit sein muss. Also unglaublich vorsichtig mit sein muss.
Da kommst du auf einen ganz spannenden Punkt. Weil wenn ich einen Konflikt habe mit einem Menschen, dann kann ich mich mit ihm konfrontieren, was du quasi mit deinem Uli da in Anführungsstrichen gemacht hast. Aber er war eigentlich gar nicht das Problem, sondern weil die Maschine war ja gleich gewesen. Eigentlich kannst du dich ja nur, ich sag mal, konfrontiere mich mit mir selbst und mit der Maschine. Nur die Maschine, die ist ja sprachlos, die ist emotionslos. Du kannst dich eigentlich ja nur mit dir selber dort auseinandersetzen. Und ich glaube mal, das ist eine ganz große Herausforderung in der Zukunft. Je mehr wir uns mit automatisierten Prozessen, mit automatisierten Maschinen bewegen, haben wir eigentlich nicht mehr den Konflikt mit einem anderen Menschen, sondern wir werden zurückgeworfen auf die Konflikte eigentlich auf uns selber. Aber wie bist denn du damit, wenn ich fragen darf, umgegangen?
Ich würde sagen, mich hat es ein bisschen auf eine gewisse Art und Weise verbrannt, also emotional vor allem mal verbrannt. Und ich bin wie nochmal, es klingt jetzt sehr esoterisch, aber wie nochmal neu geboren worden, also wie der Phönix aus der Asche. Es hat mich in der Persönlichkeitsentwicklung geändert und eigentlich ist das ab einem gewissen Alter nicht mehr möglich. Also man sagt, die Persönlichkeitsentwicklung hat irgendwann stattgefunden und ist abgeschlossen, aber mich hat diese Arbeit mit dem Roboter geprägt und geändert und verändert. Und ein Leitsatz, den ich vielen mitgebe, ist, im Englischen sage ich, wenn du mit einer Maschine arbeiten willst, musst du selber zu einer Maschine werden. Und das berufe ich aber, oder das bezieht sich vor allem auf die Präzision, auf die Disziplin und auf die Art, wie eine Maschine funktioniert, und zwar emotionslos und sehr akkurat. Auf 0,01 Millimeter, auf 0,01 Sekunden, positionsgenau, geschwindigkeits- und lastengenau. Und das, was ich mit der Maschine mache, sollte ich als Interakteur oder als Kollaborateur mit dem Gerät, sei es ein Roboter, sei es ein Akkuschrauber, ich sollte versuchen, immer so präzise wie möglich, so akkurat wie möglich, emotionsfrei, wertungsfrei daran zu gehen und das wiederzumachen. Weil die Maschine wird mich nie werten. Die wird nie sagen, ach, heute hast du das gut oder schlecht gemacht. Die fährt einfach ihr Programm ab. Und in dem Moment, wenn ich das mit der Maschine mache, sollte ich das auch tun, ohne zu sagen, ach, heute war das gut oder schlecht. Weil wenn ich dem eine gute Wertung gebe, eine positive, dann kann ich das nächste Mal natürlich auch eine negative empfinden. Aber wenn ich es in einer Form der, ich sag mal, stoisch betrachte oder einem Zen-Buddhismus daran gehe und sage, es ist einfach, es ist, dann kann ich eigentlich viel, viel neutraler mit so einem Gerät arbeiten, weil das hat keine Emotionen. Das haben wir einfach nur programmiert. Es geht von A nach B, von B nach C mit der Geschwindigkeit und seine Wege. Und das würde manchen Menschen sehr gut tun, aber auf der gleichen Ebene kann ich davon nur abraten. Also ich würde sagen, wichtig ist am Ende, dass die Dinge funktionieren, so wie ein Navigationssystem. Ich gebe die Adresse ein und dann bringt es mich dahin. Ob das der beste oder der direkteste Weg ist, tut gar nichts zur Sache. Hauptsache, ich komme an. Und wenn wir heutzutage ein Mobiltelefon benutzen, dann denkt sich niemand mehr darüber macht sich niemand darüber Gedanken, dass meine Sprache in einen Binärcode umgewandelt wird und der wird an einen Zwischensender geschickt und der wird dann wiederum in Radiowellen an den nächsten Sender geschickt und das wird an das Empfängergerät gesendet und von dem Binärcode wieder in elektromagnetische Wellen aus dem das ist den Leuten egal, die wollen einfach nur in der Lage sein zu kommunizieren. Weil das Hinterfragen der ganzen Mechanik, die dahinter steckt, die führt am Ende zu nichts. Und ich möchte mich in ein selbstfahrendes Auto setzen und das fährt. Mhm. Und was ich gemacht habe, ich habe ein bisschen eine Einsicht bekommen in den Äther, in etwas, wo man vielleicht den Stein hätte nicht anheben sollen, weil da sind viele Kellerasseln auch drunter und anderes Getier, nur um zu sehen, wie der Stein von unten aussieht. Und ich kann den Leuten nur empfehlen, dass es nicht immer ratsam ist.
Da kommen jetzt gleich ganz viele Bilder bei mir hoch. Weil das eine ist natürlich, dass wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, dass die natürlich spüren, ey, heute ist er nicht so gut drauf, dort hat er ein Problem damit dem Thema, er hat vielleicht nicht so gut geschlafen, ich kann hinterfragen, warum bist du heute nicht so, ich habe beobachtet, dass du gerade so und so das machst. Ja. Und du selber hast ja sehr schön beschrieben, du musst selber zur Maschine werden. Wer möchte eigentlich zur Maschine werden? Egal, ob ich jetzt jemand bin, der nur Pakete ausfährt oder der als Vorstand Entscheidungen für ein Unternehmen steuert. Und dort gibt es ja auch schon Entwicklungen, dass ein Vorstand auch durch eine AI dementsprechend ja ersetzt wird oder bestimmte Funktionen einfach ersetzt werden. Und das, was du ja gemacht hast, ist ja eine ganz bewusste Selbstreflexion, die du dann so schön beschrieben hast. Na, ich würde jetzt gerne das nicht unbedingt jedem empfehlen. Nur die Entwicklung, die wir gegenwärtig beobachten, ist ja genau, dass wir eigentlich alle reproduzierbaren Prozesse, die wir irgendwo haben, gerade an die Digitalisierung irgendwo abgeben. Und da ist verdammt viel an, ich sag mal, reproduzierbaren Tätigkeiten. Ob das ein Steuerberater ist, ob das ein Rechtsanwalt ist, auch wenn das vielleicht manch einer nicht gerne hören möchte, bis hin zum Aktuar einer Versicherungsgesellschaft. Also dort selbst kognitiv sehr komplizierte, hochwertige Aufgaben werden in der Zukunft ersetzt oder können ersetzt werden. Und da stelle ich mir gerade die Frage, was braucht es eigentlich an Begleitung von diesen Menschen, dass sie dort eben nicht in ein mögliches Loch reinfallen oder in eine Art Hilflosigkeit?
Es ist dann, ich glaube, eine Frage, mit denen sich gerade viele auseinandersetzen, weil wir uns eben in diesem Zeitalter befinden, auch jetzt aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Situation, also der Pandemie. Wir müssen ja dazu sagen, wir sind im Jahr 2021 und noch irgendwo auch im Corona-Zeitalter gerade. Viele Prozesse kann man automatisieren und die funktionieren automatisiert auch viel besser, weil eine AI natürlich ohne Emotionen Dinge wertet. Und wenn ich in eine Bank gehe und der Bankberater kennt mich seit 10 Jahren, ich lächle den ein bisschen an und sage, hey, das hat jetzt immer geklappt, gib mir nochmal einen Kredit, dann sagt er, ja, natürlich, das machen wir. Und wahrscheinlich kann das sein, dass er sich seinen Job kostet, weil er hat nicht rational gehandelt, sondern hat emotional gehandelt und gibt einen Kredit aus dem Gefühl heraus. Wenn ich einen Hubschrauber fliege und ich sage, ah, das fühlt sich gut an, dann sagt mir mein Ausbilder, du schaust auf die Instrumente, weil was du fühlst, ist erstmal sekundär, die Instrumente sagen dir die Wahrheit. Und das ist auch ein Automatismus. Es gibt ja auch die Instrumentenflugberechtigung, da fliegt man überhaupt nicht auf Sicht, also man im Prinzip nutzt die Sinne gar nicht mehr, sondern schaut, was der Hubschrauber sagt. Und das ist viel akkurater und viel genauer. Und um deine Frage ein bisschen anzugreifen, ich glaube, die Antwort wäre ein Podcast für sich selber, ist, dass die Menschen das in einem Prozess erleben werden und müssen. Das heißt, Es ist ein Ausschleichen von gewissen Aufgabenbereichen, die nicht mehr notwendig sind, und ein Einschleifen von neuen Aufgabenbereichen, weil schon zum Zeitalter der Industrialisierung, als die ersten Webmaschinen kamen oder die Dampfmaschine, dachten Leute, ja, jetzt wird die Arbeit obsolet. Aber dadurch kommen ja neue Berufsfelder auf. Leute müssen die AI programmieren. Wir brauchen zum Beispiel in Zukunft, in sehr naher Zukunft eine Lösung, wie wir mit der Klimaneutralität von Bitcoin-Generatoren umgehen oder anderen großen Rechenleistungen, weil die einen unglaublichen CO2-Footprint haben. Das Problem, was jetzt der Fleischkonsum ist, ist in 5 Jahren wahrscheinlich einfach, ist das digitale Zeitalter. Das ist ja auch physische Energie, die Umwelt belastet. Und da wird es auch wieder Lösungsansätze geben, neue Berufsfelder, wo es dann vielleicht ein AI Climate Control Manager gibt, der nur darauf achtet, dass die AI so klimaneutral wie möglich funktioniert. Ja.
Aber ich würde hier nochmal einen Sprung zurück machen zu den Instrumentenflugregeln, weil man sich hier vielleicht noch vorstellen kann, auch als Nicht-Pilot, weil die Gefahr, die Möglichkeit, dass ich den Geräten nicht vertraue, trotzdem relativ hoch ist. Also angenommen, du fliegst über den Wolken und die Wolken haben eine Schräglage, ist die Frage nämlich, wem glaube ich jetzt? Glaube ich quasi meinem Auge, meinen eigenen Sinnesorganen oder glaube ich den Geräten? Und hier können einfach optische Illusionen eintreten, dass ich sehr schnell einfach einen Orientierungsverlust bekommen könnte oder einfach in einen Konflikt gerate, dass ich sage, wie kann es denn sein, dass? Ja? So, und jetzt hat man natürlich bei der Fliegerei ein sehr ausgefeiltes Gebilde, dass es einfach eine Flugvorbereitung gibt mit medizinischer Untersuchung, dass es eine Flugnachbereitung gibt. Also alles das an Methoden gibt, um diesen Prozess sehr, sehr sicher zu machen. Ich stelle mir gerade vor, was bräuchte es denn, dass wir das in allen anderen Bereichen einführen und dort sind wir effizienzgetrieben, wo dafür wahrscheinlich kein Geld ausgegeben wird.
Das ist ein sehr, sehr guter Aspekt. Also darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ich glaube tatsächlich, weil bei uns die Arbeit mit dem Roboter die allererste Priorität auch die Sicherheit ist. Und ich habe sehr viele Parallelen gefunden, als ich angefangen habe mit der Flugausbildung. Es gibt immer einen Pre-Flight-Check, von dem du gesprochen hast. Das heißt, der komplette Hubschrauber wird auch vom Piloten oder eigentlich vom Mechaniker noch einmal vom Abflug kontrolliert. Und das machen wir auch mit dem Roboter. Und das Nächste ist, das möchte ich betonen, dass der Roboter, den wir in den Shows benutzen, die Roboter sind immer geführte Maschinen. Die sind programmiert, sequenziert. Also es gibt eine Sequenz A, die läuft 30 Sekunden. Aber am Teachpad an dem Roboter befindet sich immer eine Person, die den Roboter jederzeit ausschalten kann. Und das ist der Unterschied zur Automatisierung in der Industrie, wo der Roboter in einer Zelle vollautomatisch die ganze Zeit agiert. Wenn ich zum Beispiel bewusstlos werden würde oder es betritt jemand die Bühne oder es gibt ein anderes Problem, kann der Roboter jederzeit angehalten werden. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, weil solange man mit einem Human Factor arbeitet und nicht eine Autotür einschweißt, die, wenn sie kaputt geht, dann haben wir einen physischen Sachwert. Solange wir mit einem Human Factor arbeiten, müssen wir auch einen Human Factor dahinter lassen, um das zu observieren. Weil das kann ein Roboter noch nicht. Der kann nie hundertprozentig Emotionen erkennen. Und deswegen haben wir den Roboter im Prinzip als Interface, als Zwischenschnittstelle. Und diese Sicherheit, die du ansprichst, die wir ja an dieser Maschine im Prinzip noch so, ich sag mal, analog digital haben, die wird es später natürlich auch in dem AI-Zeitalter geben, wo wir wirklich rein digital arbeiten. Also wir haben zum Beispiel eine Rating-Software, die später in einem Finanzunternehmen ganz klar schon emotionslos entscheidet, dieses Unternehmen wird aufsteigen, das wird absteigen, das sind die Zahlen, das sind die Einnahmen, die Ausgaben, das sind die Zulieferer und dann kann man schon sagen, der ist maximal für den Betrag kreditwürdig. Und es gibt so viele Parameter, die ein Bankberater gar nicht abwägen kann, wo er sich dann sozusagen eher auf die AI verlassen muss, weil die genauer ist. Und das Verlassen auf die Instrumente, das wird das Schwere. Das erste Mal das Lenkrad beim selbstfahrenden Auto loszulassen und zu begreifen, dass es eher bremsen kann, dass es eher den Unfall erkennen kann als man selber. Mhm. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, um das vielleicht abzuschließen, ist, dass wir als Menschen sehr, sehr stolz darauf sein können, uns darauf verlassen zu können, weil wir es geschaffen haben. Wir haben diese Maschinen kreiert und wir haben den Maschinen vielleicht sogar das Potenzial gegeben, ein AI-System zu sein, also selber weiterzulernen, so wie man einem Kind eine Grundaufgabe beibringt und es dann für sich Dinge selber weiter erschließen kann, also das Lernen zu lernen. Und das haben wir mit Maschinen gemacht. Und wenn wir diesen Maschinen nicht vertrauen würden oder einem AI-System nicht vertrauen würden oder dem Instrument, was wir selber kreiert haben, dann hinterfragen wir uns eigentlich selber. Und das finde ich verkehrt. Ich glaube, man sollte in Zukunft sagen, diese AI, die haben wir Menschen geschaffen. Natürlich hat die sich selber weiterentwickelt, so wie ich mein Kind erzogen habe und es hat seine Eigenheiten oder seinen Charakter entwickelt. Den akzeptiere ich so, wie er ist, aber ich kann dem vertrauen, dass grundsätzlich dieses System oder dieses Wesen, sei es maschinell, digital, das macht, was es soll, weil das war meine Absicht. Und alle Fehler, die dann vielleicht passieren, mit denen müssen wir leben. Das sind Konsequenzen. Das ist so, wie es auch gute und schlechte Menschen gibt, wird es auch eine gute und eine schlechte AI geben. Und es wird auch mal eine Maschine geben, die vielleicht was falsch macht. Aber wir haben sie kreiert. Also dann lasst uns böse auf uns selber sein und lasst uns eine Lösung finden, eine Korrektur-AI programmieren, die darauf achtet, dass das nicht den Fehler macht. Das haben wir zum Beispiel bei unserem Roboter. Wir haben eine FSU, eine First Safety Unit, das ist eine physische Platine, die liegt über der Hauptplatine und die kontrolliert die ganze Zeit, nur während der Roboter seine Programmierung abläuft, ob das mit den Programmierzeilen übereinstimmt. Und wenn es da eine Differenz geben würde, zeitlich oder in der Programmierzeile oder es gibt einen Sprung, dann schaltet diese Platine physisch, weil sie auch von den Schaltungen über der anderen liegt, den Roboter automatisch ab. Das ist eine sogenannte Bereichsüberwachung und mit der arbeiten wir und dafür ist es Ulig und ich auch zertifiziert. Das ist ein Lehrgang, den wir gemacht haben bei dem Hersteller. Und so können wir gewährleisten, dass der Roboter, jetzt wird es ein bisschen fachlich, das Bewusstsein eines Raums verliert. Also er ist nicht mehr in der Lage, einen gewissen Raum zu betreten, weil wir mathematisch diesen Raum im Prinzip eliminieren. Und wenn er diesen Raum sozusagen durchtreten würde, also nehmen wir mal an, ein Kind nimmt sich das Teachpad in die Hand und möchte mit dem Roboter irgendwas machen, die FSU ist an und wir haben eine Bereichsbeschränkung aktiviert, dann kann man auch mit Gewalt oder mit Mutwilligkeit den Roboter nicht aus diesem Bereich bringen. Und so sind wir in der Lage zu gewährleisten, dass unsere Maschine immer sicher ist oder sich sogar selber überwacht. Und das ist, wo wir hin müssen in Zukunft.
Ich glaube, man kann aus eurem Projekt unwahrscheinlich viel lernen, aber in meiner Wahrnehmung habt ihr auch unwahrscheinlich viel an Erfahrung, an Know-how im Prinzip hineingesteckt. Für mich jetzt mal zwei Sachen. Das eine ist, nehme ich jetzt mal, weil du es auch angesprochen hattest, selbstfahrendes Automobil. Hier geht es ja nicht nur darum, dass ich als Insasse die Hände vom Steuer lasse und mich fahren lasse, sondern wir haben ja auch noch Verkehrsteilnehmer. Wie verhält sich nämlich ein Verkehrsteilnehmer, das wäre jetzt quasi dieses Kind, was quasi dort vielleicht spielen möchte, wenn ihm auf einmal so ein selbstfahrendes Auto begegnet, weil der Kraftfahrer am Steuer nämlich anders agiert als einfach eine programmierte Maschine. Das heißt also, auch ich als passiver Verkehrsteilnehmer, der also passiv in Form von, dass er jetzt nicht mit dem Auto selber fährt, ist herausgefordert, sich anders zu verhalten und sich bewusst zu machen, dort kommen jetzt Maschinen angefahren. Und das Zweite ist an der Stelle, die Verantwortung, die ich habe als Entwickler, als Programmierer, welchen Aufwand betreibe ich, dass diese Maschine lernt? Weil die Maschine kann natürlich nur so gut lernen, wie die Daten, die ich ihm zum Lernen gebe. Und dort ist es leider heute noch, dass in verschiedenen Bereichen einfach die AI von Ghostburgers dementsprechend programmiert wird, wo ich einfach kein gutes Bauchgefühl habe. Und würdest du gerne, ich sag mal, an einer Maschine akrobatisch turnen, jetzt in Anführungsstrichen, wenn du wüsstest, dass die nur von Ghostworkers auf den Philippinen irgendwo programmiert ist?
Ich persönlich habe Gott sei Dank auch die Zertifizierung, den Roboter selber zu programmieren und ich kann fast die meisten Zeilen selber also im Kopf abrufen. Das heißt, wenn ich ARM-Roboter bin, weiß ich grob, in welcher Programmierzeile ich mich befinde. Also ich bin im Äther. Ich kann sagen, an der Stelle, das ist Zeile 196, die ist natürlich auch beschriftet, gelabelt. Um deine Frage zu beantworten, nein, natürlich würde ich das nicht wollen, weil das ein Prozess ist, der ist sehr personalisiert als Artist. Und das Requisit, was wir da auch geschaffen haben, das ist ein neues Zirkusrequisit, das gab es vorher nicht. Das ist ein kinematisches Zirkusrequisit. Die Energie kommt nicht vom Artisten, seine Energie in das Requisit überträgt, in das Trapez, und dann schwingt er, sondern die Energie kommt aus dem Requisit und wird in den Artisten übertragen. Das sind unglaubliche Kräfte an Inertia, Scherkräfte, G-Kräfte bis 8, 9 G. Das wurde bei mir gemessen in Kanada beim Cirque du Soleil. Wir hatten auch das Glück, dass dann der Roboterhersteller mit uns eine Schwerlastmessung gemacht hat mit Blackboxes, die auf die Encoder gesetzt wurden, und wir haben die Show durchgespielt, um sicherzugehen, dass die Getriebe auch das alles halten. Und auch das wurde uns zertifiziert. Also es wurden alle Maßnahmen getroffen, um das sicherzustellen. Und das kann ich nur jedem in Zukunft raten, natürlich nicht die sogenannte Katze im Sack zu kaufen und zu sagen, ah, wir haben hier was, das funktioniert, das ist toll. Das wird in gewissen Bereichen gehen. Ich sag mal, im Pürierstab, da ist das vielleicht noch okay. Ein selbstfahrendes Auto, da wird das schon kritischer. Und es gibt aber auch gewisse Vorsichtsmaßnahmen, die man schon vor 50 Jahren getroffen hat. Wenn ich im Werkunterricht eine Standbohrmaschine benutze und ich habe lange Haare, binde ich mir die zusammen, damit die nicht eingezogen werden. Weil es ist natürlich klar, wenn diese Maschine sich einmal dreht, das ist die Aufgabe davon, dann passiert es. Wenn ich später weiß, dass in der Stadt 20 selbstfahrende Autos fahren, dann werde ich natürlich mich auch anders verhalten. Also wir passen uns der Umwelt an. Und das Schöne ist, dass unser Gehirn, das menschliche Gehirn, ist unglaublich plastisch und flexibel. Wir sind sehr anpassungsfähig, obwohl wir natürlich auch Kreaturen der Gewohnheit sind. Es ist sehr faszinierend, diesen Bias, dieses Wechselspiel zu beobachten. Und so wird sich auch unsererseits an die AI anpassen und die AI sich dann wiederum an uns anpassen. Und gute AI-Programmierer werden immer einen Random-Faktor einprogrammieren müssen. Und das weiß ich, das wird gemacht, dass man bei Versuchen oder Lösungsversuchen einer AI zum Beispiel 1% der AI die Möglichkeit gibt, einfach einen Fehler zu machen oder was auszuprobieren. Weil so sind wir Menschen auch gestrickt. Die schönsten Dinge, die finden wir, wenn wir vom normalen Weg abgehen. Und ich glaube, dass es sogar so weit kommen wird, dass in einem Punkt die AI eine Kuriosität entwickeln wird und uns überraschen kann. Im Guten wie im Schlechten.
Du bist ja jetzt als Autist jemand, der mit dem ganzen Körper arbeitet, mit seinen ganzen Sinnen. Also sprich, du fährst ja wirklich dein Gerät an dem du arbeitest. Du siehst dieses Gerät, du hörst dieses Gerät. Du hast ein ganzheitliches Empfinden. Heute beobachte ich, auch durch Corona verstärkt, dass einfach Lernen immer mehr im digitalen Raum, also eigentlich im virtuellen Raum stattfindet, ohne dass ich das noch begreife, dass ich es noch anfassen kann. Und die Handarbeit als solches wird ja heute als zweitklassig betrachtet. Es wird ja eher immer nur noch vom Wissensarbeiter gesprochen. Inwieweit ist denn für dich ist wichtig, dass du diese Erfahrung hast, dass du dort das eben nicht nur kognitiv verstehst, sondern auch wirklich echt anfassen kannst und begreifen kannst mit deinen ganzen Sinnen?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ich persönlich noch vor einem, zwei Jahren das zu wissenschaftlich angegangen bin. Also ich habe das vertheoretisiert, zerdacht, sagt man auch. Und mittlerweile würde ich sagen, dass ich viel weniger weiß, als ich mir das einbilde, und dass ich, was du auch gesagt hast, dass der Lernprozess durch das kommt, was man macht. Also einfach durch das Machen, durch die Arbeit mit dem Requisit. Und dann erlerne ich das, was ich für in dem Moment dafür auch brauche. Mhm. Das kreative Denken, was eigentlich, finde ich, die höchste Form des Lernens ist, das hat ein Stephen Hawking, das hat ein Albert Einstein. Das ist ein so komplexer Mechanismus, den sehr einfache Menschen versuchen jetzt zu imitieren. Das geht nicht. Das ist eine Maschine, die ist so komplex, und da geht man auf Ebenen. Das ist falsch. das würde ich, ich will, ich möchte es nicht, ich möchte es gar nicht etikettieren und sagen, das ist falsch, aber es ist zu früh. Wenn ich zum Beispiel im Zirkus einen dreifachen Salto machen möchte, dann fange ich nicht an, einen dreifachen Salto zu machen, sondern ich lerne erstmal eine Rückwärtsrolle. Und dann lege ich mir Matten hin und dann springe ich von oben und mache einen Rückwärtssalto und dann habe ich vielleicht einen Gürtel und dann mache ich zwei Saltos und dann komme ich irgendwann zu drei. Aber ein Artist würde nie sagen, der sitzt jetzt auf dem Stuhl und überlegt sich was und dann steht er auf und macht es. Das ist nicht möglich, sondern man muss es sich erarbeiten, Schritt für Schritt. Das ist wie eine Leiter, die man hochgeht. Ich kann nicht auf die 10. Stufe sofort gehen, das ist nicht möglich. Ich muss 8, 9 Stufen vorher gehen. Und das komplex kreative Denken, was wirklich nur, wie gesagt, Mathematiker können, die sitzen in einem Raum für 6 Stunden und sind in der Lage, Prozesse nachzuvollziehen, die ich in meinem Leben nicht begreifen kann oder Formeln zu erstellen. Nikola Tesla, der konnte komplette Schaltkreise oder den bürstenlosen Motor komplett in seinem Gedanken konstruieren und danach aufzeichnen und der funktioniert heute noch. Oder auch ein Leonardo da Vinci. Das ist ein zehnfacher Rückwärtssalto. Und das heutige Lernen versucht, da anzusetzen, aber es fehlen alle Grundlagen, um dahin zu kommen. Ich glaube, dass das in 10 Jahren vielleicht neue Methoden gibt. Also im Zirkus ist es auch so, dass man immer schneller dahin kommt. Aber man kann diese Schritte, die Grundlagen, die kann man nicht überspringen. Und ich werde mich jedes Mal wieder von meiner Darbietung warm machen. Und ich mache immer noch 10 Liegestütze. Und das ist der Fehler. Aber das virtuelle Denken und Lernen wird in Zukunft definitiv einen Fokus bekommen, ohne Wertung. Das ist, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und es wird auch funktionieren. Das Machen, das haptische Lernen, liegt in unserer Natur und in dem Menschen. Und wir sind nun mal evolutionär bedingt eigentlich immer noch so wie vor 10.000 Jahren. Also wir müssen essen und wir haben gewisse Grundbedürfnisse und wir essen teilweise auch Dinge, die wir eigentlich nicht essen sollten heutzutage. Unser Organismus ist dem noch gar nicht angepasst. Und so ist es jetzt vielleicht auch mit dem Lernen, dass wir da allerdings im Vergleich zum Essen was vorweggreifen. Also unser Organismus ist dem noch nicht angepasst, aber das heißt nicht, dass unser Gehirn vielleicht nicht in 50 Jahren die Kapazitäten entwickeln kann. Also unser Prozessor kann wachsen. Mhm. Ich erkläre das immer mit dem Benzintank. Wenn ein Mensch isst, wenn du ein Auto volltankst und da sind 60 Liter drin, dann läuft der Tank über. Bei Menschen ist es leider nicht so, der Tank dehnt sich aus und der wächst mit. Und das ist ein bisschen das Problem. Aber ich glaube, dass genau dieses Potenzial auch was unglaublich Tolles birgt. Und wenn wir mehr kreative Denker in Zukunft bekommen können, dann ist das proevolutionär. Und solange es in die richtige Richtung wächst und sich entwickelt, ist es gut. Mhm.
Bei mir sind gerade ein paar Gedanken gekommen, weil ich ja selber Kampfkünstler bin, weil dort habe ich ja den gleichen Effekt, dass ich ja permanent übe und eben auch vom Einfachen zum Komplizierten dementsprechend die ganzen Sachen weiterentwickle, aber auch diese emotionale Auseinandersetzung habe, weil wir einfach ja nicht nur mit unserem Gehirn lernen, sondern mit jeder Zelle in unserem Körper einfach lernen. Und ob das jetzt ein Hebel ist, der bei mir einfach Schmerzen verursacht hat, oder aber weil es ein bestimmter Typus Mensch ist, von dem ich vielleicht mal als Kind oder Jugendlicher auf dem Schulhof mal einfach eine gewatscht bekommen habe, reagiere ich auf einmal auf der Matte, genau wenn dieser Typ mir gegenüberkommt, wieder emotional, egal ob jetzt als Angreifer oder ängstlich, wie auch immer. Und das habe ich vielleicht auch, wenn ich sehe, wie manch einer mit seinem zum Beispiel Smartphone oder anderem digitalen Gerät umgeht, weil diese doofe Maschine in diesem Augenblick nicht das macht, was ich will. Also auch dieser AI, die mir auf einmal ein Wort im Rechtschreib oder in dem Vorschlagssystem für die Wörter dementsprechend ein verkehrtes Wort reinbringt, ja, und irgendwann nervt es mich einfach. So, und das ist etwas, wo ich natürlich auf der Mathe dann üben kann, dementsprechend lernen kann und eine ganzheitliche Lernerfahrung habe. Und dort beobachte ich einfach, dass die uns im Digitalen ein bisschen abhanden kommt, also im rein virtuellen Raum. Mhm. Wenn ich nicht zum Beispiel im VR-Bereich arbeite, da habe ich dann wieder ganz andere Möglichkeiten. Ja? Aber solange ich noch im zweidimensionalen Bereich bin, da fehlt mir noch viel.
Ich glaube, dass eine Maschine oder was du gerade angesprochen hast, dass das bei weitem noch nicht perfekt ist. Also bei weitem nicht. Das ist sehr fehlerhaft. Also gerade das Autokorrekt, was du angesprochen hast, ist ein klassischer Charakter von solchen mobilen Endgeräten, über die wir mittlerweile schmunzeln können, weil man schickt dann so Worte ab und muss dann im Nachhinein lachen und sich korrigieren. Und ich habe das gemeint und dann schreibt man es und es wird nochmal falsch geschickt und jeder hat es schon erlebt. Nein, ich habe das und es wird nochmal falsch geschickt und bis es dann klappt. Das Lernen, wie du es gesagt hast, aus der Kampfkunst, dieses sogenannte Zellgedächtnis, da musste ich sofort auch drauf kommen. Das ist sehr interessant, weil ich glaube, dass genau darin ein bisschen der Fehler und gleichzeitig da liegt eigentlich das Problem des Menschseins ist, dass wir uns erinnern wollen und nicht vergessen. Es gibt ein super gutes Buch von Pfister, Denken, Lernen, Vergessen. Da geht es auch um das Kollektivgedächtnis und auch um das Zellgedächtnis. Und ich habe mich viel damit auseinandergesetzt, aktiv zu vergessen. Wie kann ich sozusagen Dinge vergessen? Und der Körper kann das nicht. Alles wird gespeichert, aber wir können überschreiben. Mhm. Wir können unseren Speicher überschreiben und das ist eigentlich der Trick. Und ein sogenanntes Traumata, was du auch gesagt hast, da hatte ich im Kämpfen vielleicht mal jemand mit schwarzen langen Haaren oder mit roten kurzen Haaren und blauen Augen, so ein Artist, der hat dich da irgendwie auf die Matte gelegt. Und wenn du jetzt wieder einen roten Rothaarigen mit blauen Augen siehst, dann gehen bei dir Prozesse los automatisch. Und das würde ein Roboter nicht machen. Eine AI würde genau das nicht tun. Die würde komplett wertungsfrei wieder den Prozess neu abfahren und die gleiche Verteidigung anwenden. Und das ist eigentlich die hohe Kunst des Kämpfens auch, die Martial Art, dass man eben das einfach nur so nimmt, wie es ist und es nicht wertet. Und auch den Gegner, wenn man einen Kampf verliert, das gar nicht als Verlust hinnimmt, sondern es ist einfach so passiert. Und da schließen wir auch so ein bisschen wieder den Kreis zu den AI-Systemen und auch zu der Robotik, dass die Emotionslosigkeit, das klingt erstmal nach was Schlechtem oder wir werten es gleich. Wir sagen, das ist schlecht, das ist emotionslos. Aber eigentlich ist es gar nicht unbedingt verkehrt. Es ist nur die Frage, wie wir damit umgehen. Und es wird immer noch bei uns, beim Endnutzer, eine Emotion auslösen, dass wir darüber lachen, dass der Roboter das falsch macht oder dass wir uns darüber ärgern, dass wir den nicht besser programmiert haben, weil wer hat denn den Code geschrieben? Oder wer hat den Code für die AI geschrieben, die dann die anderen Codes schreiben soll? Und das ist das Faszinierende, was wir sehen, wenn wir dann auf einmal zwei AI-Systeme miteinander kommunizieren lassen, was die dann auf einmal ausspinnen, wo das hingeht und wo wir sehen, wie fehlerhaft es noch ist. Oder es gibt ein neues Buch ich habe leider gerade den Autor vergessen, der hat versucht, mit einer AI ein Buch zu schreiben und die steigt nach, ich glaube, 4 Sätzen immer aus. Also es ist einfach noch endlich. Wir können einfach absolut nicht absehen, wo das eigentlich hingeht. Also Corona konnte niemand vorhersehen, das Internet konnte niemand vorhersehen und wir können nicht mal 10 Jahre in die Zukunft gucken. Wir können immer noch nicht mal das Wetter gut vorhersagen. Und gerade da liegt, glaube ich, der Fehler, dass wir manchen Dingen eine Wertung geben und sagen, ja, in 5 Jahren, da wird das so und so sich entwickelt haben, das wird total toll sein und das wird es in 10 Jahren nicht mehr geben. Nein, da muss man sich komplett von distanzieren. Wahrscheinlich gibt es in 50 Jahren noch Autos mit Verbrennermotoren, nicht in der ersten Welt, aber was weiß ich wo. Und gleichzeitig gibt es dann irgendetwas, wovon wir ausgehen, gibt es dann gar nicht mehr. Wenn morgen jemand eine Anti-Schwerkraftmaschine erfindet, wo man in den Raum kommt, einen Schalter drückt, brauchen wir keine Stühle mehr. Die komplette Möbelindustrie, die würde draufgehen, die müsste sich ändern. Das kann sich jetzt niemand vorstellen, weil es nicht existent ist, aber das kann morgen passieren. Und es gibt so viele Zufälle oder Unvorhersehbarkeiten, dass man dann in diese Virtualität kommt und gerade deswegen finde ich AI-Systeme interessant, Bits und Bytes und das Geschichtenlesen, weil die Wissenschaft, die ist eigentlich, und das bekennt sie auch selber, die ist total unwissend. Die ist eigentlich nicht in der Lage, Recht zu haben. Und das, jeder Wissenschaftler wird das bestätigen. Auch ein Einstein wird das bestätigen. Und er hat einen unglaublich tollen Satz gesagt. Am Ende hat er gesagt, Gott würfelt nicht. Und das war eigentlich aus Grund eines Konflikts, der mit der Chaostheorie einhergeht. Und er konnte aber nie das Gegenteil beweisen. Er hat bis am Ende versucht, irgendwie einen Gegenbeweis zur Chaostheorie zu finden. Das ging nicht. Und so glaube ich auch, dass das Einzige, was wir wirklich so, was wir wirklich real oder glauben, real wahrnehmen zu können, ist das Jetzt. Also das ist der jetzige Moment, das ist der Moment, wenn wir uns jetzt hier gerade unterhalten. Die Aufzeichnung ist schon Geschichte und danach wertet man es einfach. Und das sind dann, das ist auch nur noch ein Rauch von dem Verbrannten. Aber das, was eigentlich nur zählt, ist der jetzige Moment, in dem wir uns befinden. Das können wir wirklich wahrnehmen, das können wir genießen. Und wenn das mit einem Computer funktioniert, dann ist das okay. Und so hat auch das Lernen seinen Schwerpunkt im Jetzt. Und man sollte gar nicht manchmal hinterfragen, wofür lerne ich etwas? Weil ich weiß gar nicht, wofür ich es brauchen kann. Ich war gestern noch in den Schweizer Alpen und hab erfahren, wie man Käse herstellt. Und Leute würden sich an den Kopf greifen und sagen, ja, aber wozu musst du wissen, wie man Käse herstellt? Warum nicht? Ich glaube, das Wichtigste für einen Menschen ist die Kuriosität, weil wenn ich kurios bleibe, wenn ich ein Hinterfragen habe, dann werde ich mein Leben lang lernen. Und es geht gar nicht darum, was ich lerne, weil, wie gesagt, vielleicht lerne ich, wie man einen Stuhl baut und morgen braucht man keine Stühle mehr. Also sollte man einfach alles aufsaugen, was einen interessiert und immer seiner Natur folgen. Wenn ich einen Ball in den Zoo werfe, dann rennen die Pferde erst weg, aber 5 Minuten später werden sie zu dem Ball gehen und wollen rausfinden, was das ist. Also überall sehen wir, dass die Neugier über sie überwiegt und es ist auch immer etwas Positives.
Da kommst du aber jetzt in einen Bereich rein, der, ich sag mal, oftmals als Spiritualität überschrieben wird. Mhm. Nämlich, das Leben findet nur im Jetzt, im Hier und im Jetzt statt. Die Aufzeichnung, die wir hier gegenwärtig aufführen, die können wir uns nur noch als Geschichte quasi hinterher anhören. Ob's dann, wie auch immer, ist da dahingestellt. Aber noch ein zweiter ganz, ganz wichtiger Punkt aus meiner Hinsicht ist diese Thematik des Entlernens. Das, was du so als individuelles, aber auch kollektives Entlernen hast, weil nämlich unsere Zellen ja wirklich alles abspeichern, was ich erlebt habe. Ob das jetzt der Rothaarige mit den blauen Augen ist, der mich da auf der Matte irgendwo geworfen hat, vollkommen dahingestellt. Aber diejenigen, die damit beschäftigen, die wissen, ich kann entlernen. Ich kann quasi das, was dort aufgeschrieben ist, kann ich quasi auf Null setzen und kann es wieder neu beschreiben, weil es wird auf jeden Fall beschrieben. Das muss man dazu sagen, ja. So. Aber sich auf diesen Weg zu begeben, zu entlernen, im Jetzt zu sein, das ist etwas, Herausforderndes, wie gesagt, oftmals als Spiritualität bezeichnet. Aber wir brauchen doch eigentlich eine ganz große Bewusstseinsarbeit. Ich würde es nämlich gerne eher als Bewusstseinsarbeit bezeichnen, dass wir genau in diese Haltung kommen, in diese auch Technik reinkommen, dass ich quasi mich mit mir selber konfrontiere und damit das auch lerne, dass ich nämlich das Alte quasi entlernen kann und dass ich es lerne, im Hier und im Jetzt zu sein. Aber was braucht es dafür, dass wir uns auf diesen Weg begeben und wissen, dass ich eben hier bewusstseinsmäßig an mir arbeiten kann und auch sollte?
Disziplin. Da kommen wir wieder zurück zum Zirkus. Es braucht die Disziplin und vor allem den Mut, nicht Angst davor zu haben, den gleichen Fehler nochmal zu machen. Aber das ist das, was die meisten Menschen lähmt. Wenn wir einmal an einer Stelle gestürzt sind, dann wollen wir diesen Weg nicht nochmal gehen, weil wir glauben, wir würden da wieder stürzen. Mhm. Es braucht Disziplin und es braucht Mut. Und wenn ich im Zirkus arbeite, dann braucht es volle Konzentration. Und es braucht ein Publikum. Wenn wir etwas machen in unserem Leben, dann sollten wir uns immer vorstellen, dass uns dabei jemand zuschaut. Ob das jemand macht oder nicht. Und wenn ich in meinem Leben so agiere, dass mir immer jemand zuschaut, ob das passiert oder nicht, wenn ich so trainiere, dann trainiere ich anders. Und da kommen wir auch wieder in die Quantenphysik, weil da ist es auch momentan immer noch so, dass man sagt, ein Teilchen verhält sich anders, wenn es betrachtet wird, als wenn es nicht betrachtet wird. Und das finde ich so faszinierend, weil für mich war das absolut logisch. Also Physiker haben sich jahrelang den Kopf zerbrochen und gesagt, nein, das ist nicht so. Ein Artist trainiert anders, wenn er ein Publikum hat oder tritt anders auf, als wenn er keins hat. Er gibt nochmal mehr oder er kann nochmal mehr. Es ist eine Wechselwirkung der Energien. Und das Hier und Jetzt sein, das ist genau das. Es ist die zu verstehen, dass es eine Wechselwirkung stattfindet, ein Energieaustausch. Und das ist absolut total hochdigital. Wir haben eigentlich schon das digitale Zeitalter immer erreicht. Es gibt ein Kollektivgedächtnis. Es gibt Pyramiden in Mexiko, in Ägypten, die wurden zur gleichen Zeit gebaut. Und wie kann das passieren? Wie ist das möglich? Ich möchte dafür gar keine Theorien oder Erklärungen finden. Aber man kann sagen, vielleicht haben wir schon immer das Internet gehabt und wir haben es jetzt nur anders, nochmal anders umgemünzt. Also es hat einfach eine Wert oder eine Verlagerung der Physik gegeben. Aber präsent ist es immer schon. Und dann sagt man, ja, früher war alles besser oder die konnten das viel besser, die antiken Römer oder die Bibliothek von Alexandria. Das ist eine Tragik, dass die abgebrannt ist. Darüber müsste man sich heute eigentlich noch viel mehr ärgern, als man das tut, weil da haben wir vielleicht 300 Jahre Evolutionsvorsprung verloren. Oder Kriege, wo alle Leute sagen, das ist schlimm, da haben wir vielleicht 200 Jahre Evolutionsvorsprung gewonnen. So schnell wurden noch nie Flugmaschinen, U-Boote, neue Technologien entwickelt wie im Krieg. Also schlimm das ist. Und ich glaube, das ist es gerade, dass wir erkennen müssen, dass alles, was wir brauchen, immer schon präsent ist. Und wir müssen einfach nur die Natur betrachten oder wir müssen einfach nur lernen, und das ist im Zirkus das Gleiche, dass ich, wenn ich einen Trick an mir arbeiten kann, dann kann ich diese Methodik auf etwas anderes anwenden. Und die Robotik, und das ist eben jetzt gerade mein Metier, kann ein unglaublich gutes Werkzeug dafür sein, als Großunternehmer oder als CEO oder auch als Putzfrau für sich Erkenntnisse zu finden, die einem helfen, ein besserer Mensch zu werden oder vielleicht auch wieder mehr in den Einklang mit der Natur oder mit der Welt zu kommen. Das klingt sehr absurd, weil man ja zum einen sagt, ja, das ist eine Maschine, was hat die mit dem Baum zu tun? Aber ich selber habe gemerkt, dass je mehr ich mich in diese digitale Welt oder auch in die Welt mit der Robotik begebe, je mehr suche ich natürlich auch den Kontrast. Und das sehen wir in unserer, gerade jetzt in der Generation oder in unserer Nachgeneration, unserer Kinder, eine Greta Thunberg oder auch Fridays for Future, die ganze Bewegung, die sind viel, viel bedachter und die sind auch böse auf uns und auf unsere Großeltern, dass die so nachlässig agiert haben. Aber wir waren vielleicht doch Opfer unserer Umstände. Ich kann nicht auf meinen Opa böse sein für das, was er gemacht hat, weil er hat in seinem besten Wissen und Gewissen zu der Zeit wahrscheinlich gehandelt. Er hatte gar nicht mehr Ressourcen. Wir sind in einem Zeitalter, wo wir die meisten Ressourcen besitzen, den größten Zugang zu unserem Wissensschatz haben. Und das ist das, was wir jetzt machen müssen, ist im Prinzip Kommunikation, Netzwerken und uns selber gleichzeitig nicht so sehr in den Vordergrund mehr zu rücken als vielleicht als Geschäftsführer. Und das sehe ich auch schon. Ich sehe viele Großunternehmer, die wieder kleine Autos fahren oder ein Elektroauto ist hip oder biologisch zu essen ist hip oder eben nicht das teuerste Hotel zu buchen. Und die Tendenzen sind da. Und ich glaube auch, dass ein Steven Pinker, ein Philosoph unserer Neuzeit, das auch sehr gut gesagt hat in seinem Buch The Better Angels of Our Nature, dass es immer mehr Positives gibt und es sich zum Guten entwickelt. Und meinen Schülern in der Zirkusschule in Norwegen, da arbeite ich noch, den sage ich immer, ein Baum, der wächst immer nach außen, der wächst immer weiter. Ich habe noch nie einen Baum gesehen, der nach innen wächst oder der sozusagen sich rückbildet. Und da wächst mal ein Ast nach rechts und wenn der keinen Licht mehr kriegt, dann verkümmert der und dann probiert er einen anderen Ast. Und so ist es in unserem Leben auch. Wir müssen einfach, im Englischen sagt man branch out, wir müssen einfach versuchen, okay, vielleicht wächst es in die Richtung und dann scheint da Licht drauf und zufällig reflektiert da von dem Nachbarhaus das Fenster Licht in die Ecke und dann kann der weiter wachsen. Aber das kann ich vorher gar nicht wissen. Und so muss ich in meinem Leben auch erkennen. Ich muss sehr virtuos arbeiten und Dinge lernen, die mich interessieren oder Dinge lernen, die vielleicht gar nicht zielorientiert sind, ziellos arbeiten. Und das ist ein bisschen der Fehler, den Menschen mit Robotik oder mit Maschinen verwechseln. Die denken, es muss stringent sein und es muss funktionieren und effizient sein. Also gerade die Effizienz, was du auch angesprochen hast. Und das stimmt gar nicht. Eine Maschine sollte auch mal probieren. Aber da haben wir wieder Angst, dass sie einen Fehler macht.
Ich möchte noch mal zu einem Punkt zurückkommen für die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil du hattest Bibliothek von Alexandria angesprochen oder auch deinen Großvater. Dort eben nochmal benannt, dass wir da eben nicht böse sein sollten, wenn da etwas passiert. Wir sitzen ja heute hier in Leipzig und ich glaube, Leipzig ist ein traditionsreicher Ort, wo wir uns dieser Geschichte auch auf deutschem Boden bewusst sein können. Immerhin, Gustav Adolf II., sein Pferd wurde hier vor den Toren von Leipzig quasi im Kampf getötet. 30-jähriger Krieg immerhin, ja. Wir haben 30 Jahre uns hier auf deutschem Boden zwischen Katholiken und Protestanten den Kopf eingeschlagen. In manchen Regionen sind 2/3 der Menschheit an den Folgen, indirekt und direkten Folgen. Und ich möchte nicht wissen, welches Wissen dort verloren gegangen ist und dass wir einfach darauf achten, dass wir wertschätzend miteinander umgehen, um unsere Errungenschaften, unser Leben einfach zu bewahren, im Kontext, dass wir ja nicht etwas Besonderes sind, sondern wir sind ja ein Teil der Natur, ein Teil der Evolution. Dazu gibt es auch ein wunderbares Museum hier in Leipzig oder die Ausstellung, die Loch läuft. Carolas Garten ist einfach dementsprechend nochmal so eine Hommage einfach an die Natur, an die Gesamtheit. Aber ich würde gerne zum Abschluss unseres Gespräches dich einfach mal entführen ins Jahr 2047. Das Jahr 2047, und zwar, dort gibt es eine Bar und wir treffen uns im Jahre 2047 in dieser Bar und blicken gemeinsam zurück auf das Jahr 2021, wo wir uns damals getroffen haben. Was hat sich aus deiner Sicht, aus deiner Perspektive, was ist passiert, dass wir heute im Jahre 2047 so gut miteinander hier sitzen, so erfüllt miteinander hier sitzen? Was haben wir, was haben die Menschen damals im Jahre 2021 gemacht? Was waren deren, ja, wichtigsten Entscheidungen mit?
Da möchte ich gern in die Fantasiewelt eintauchen am Ende, weil ich glaube immer mehr, dass wir da eigentlich die schönsten Punkte finden können. Und wenn man große Wissenschaftler fragt, was sie lesen, dann lesen sie keine Papers mehr oder irgendwelche Abhandlungen, sondern die lesen ein tolles Fantasiebuch, ein Harry Potter oder irgendwas, ein Fantasy-Roman. Und ich möchte das mit den Elfen vergleichen. Das klingt jetzt sehr abgefahren, aber was ich glaube ist, 2047 sitzen wir an dieser Bar und stellen fest, dass wir beide noch 300 Jahre leben werden, weil die moderne Medizin das uns ermöglicht hat. Und wir können diese 300 Jahre aber nicht auf der Erde leben, so wie sie gerade ist, sondern es geht nur, wenn wir da ein bisschen besser drauf aufpassen. Und die Idee, dass das in 20 Jahren alles auf den Mars geht, das tut mir leid für die Leute, die da die falschen Aktien jetzt investiert haben, aber das wird wahrscheinlich nicht so schnell gehen, wie die das hoffen. Und die Konsequenz davon ist, dass wenn man sich zum Beispiel Elfen anguckt, die 500 oder 1000 Jahre alt werden, die müssen sehr höflich miteinander umgehen, weil wenn ich einen Nachbarschaftsstreit habe mit meinem Nachbarn heutzutage, dann ist der in 20 Jahren tot. Wenn ich aber einen Nachbarschaftsstreit mit jemandem habe, der noch 400 Jahre lebt, dann fange ich gar nicht erst einen Streit an. Und die Devise, die ich habe, ist, worüber denke ich in 20 Jahren noch nach? Und denke ich über diesen Moment in 20 Jahren noch nach? Nein, dann nehme ich es vielleicht nicht ganz so ernst. Und könnte das in 20 Jahren noch Konsequenzen haben? Ja, dann mache ich das vielleicht anders. Und das ist das, was ich in dieser Bar dann feststellen würde mit dir.
Martin, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben einen großen Rundumschlag gemacht. Vielleicht zu einem anderen Thema nochmal an einer anderen Stelle. Und jetzt wünsche ich dir erstmal mit dem Cirque du Soleil einfach eine ganz tolle Tour, dass du viel Publikum hast und dementsprechend die Menschen mit deiner Akrobatik verzauberst, dass sie einfach diese Momente erleben und einfach im Hier und im Jetzt dann auch sind und nicht mit den Gedanken abgeflogen und dementsprechend, dass du sie also auch fesseln kannst im Hier und im Jetzt. Vielen Dank.
Vielen Dank an dich, Günther. Danke sehr.